direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 400.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Die Stadt der Zukunft? Der Freiburger Stadtteil Vauban wird oft als Vorbild dafür gesehen, wie Städte in Zukunft gebaut werden sollen. Das ökologische Modellviertel liegt in Sachen Energieversorgung und Mobilität ganz vorn. Auf dem ehemaligen Kasernengelände Vauban, nach einem französischen Festungsbaumeister benannt, fahren viermal weniger Autos als im Bundesdurchschnitt. Alle Wohnstraßen sind Spielstraßen. Jeder dritte Bewohner ist unter 18.
Niedrigenergie, Passiv, Plus, Energiehäuser – die ganze Palette des technisch Möglichen ist hier zu finden. Kein Wunder, dass sich jedes Jahr 100.000 Besucher aus aller Welt für das ehemalige Kasernenviertel interessieren. Und so war dann auch schon ein Schild zu lesen: Modellstadtteil, Bewohner bitte nicht füttern.
Bis 1992 rollten hier französische Panzer die Straßen entlang. Soldaten marschierten im Gleichschritt über das Gelände. Bobby Glatz muss lächeln, wenn er an das Jahr 1990 zurückdenkt. Damals wollte der junge Architekturstudent die Kasernen fotografieren und wurde von zwei mit Maschinenpistolen bewaffneten Soldaten der französischen Alliierten festgenommen.
Ich bin quasi nur so hier in diesen Zellentrakt reingeführt worden, ne, und habe mich dann hier aufgehalten und musste halt warten.
Bis das Missverständnis mit der Fotoerlaubnis geklärt war, konnte Bobby Glatz die massiven Wände des Bunkers von innen studieren. 20 Jahre später ist aus der Kasernenpforte ein alternatives Café geworden. An die Außenwand hat die SUSI, die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative, ihr Motto gepinselt: Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Das Gebäude ist inzwischen energetisch gedämmt, neue Fenster sind eingebaut, die großen Gemeinschaftsküchen haben Balkons erhalten. Aus dem Zellentrakt wurde ein Versammlungssaal.
Ja, wir haben auch eine Zelle auch noch erhalten, damit Sie mal sehen, wie so eine Zelle aussieht.
Heute leben in den verbliebenen vier Kasernen 250 Menschen.
Dann wurde tatsächlich damals auch so gesagt, also so ehemalige Nazi-Gebäude, die muss man doch abreißen, die erhält man doch nicht. Und dann haben wir halt gesagt, das ist doch Quatsch. Also es geht ja nicht darum, jetzt Nazi-Gebäude als solche zu erhalten, sondern zu zeigen, dass man mit so einer Substanz auch was ganz anderes machen kann.
Hauptwidersacher der SUSI in der Freiburger Stadtverwaltung war Sven von Ungern-Sternberg. Der CDU-Politiker, der von 1978 bis 1998 Baudezernent und erster Bürgermeister in Freiburg, danach Regierungspräsident in Südbaden war, setzte sich zwar von vornherein für einen modernen, ökologischen Stadtteil ein, aber
ich war der Auffassung, dass möglichst viele von den Kasernen abgerissen werden sollten, weil ich einfach auch den linken Gruppen gesagt habe, hört mal zu, ich verstehe das nicht. Faschistischer Wohnungsbau, der hat mit Ökologie und mit modernen Wohnformen nichts zu tun. Das kann doch wohl nicht die Wohnform des 21. Jahrhunderts sein. Aber da habe ich mich nicht durchsetzen können.
Der Kampfbegriff, den die Studenten dem Baubürgermeister entgegenhielten, lautete Erhaltung preiswerten Wohnraums. Für 40 Millionen D-Mark konnte die Stadt Freiburg das Gelände dem Bund abkaufen. Die dichte Bebauung mit 3- bis 4-stöckigen Gebäuden brachte viel Geld und verbrauchte wenig Fläche. Finanzielle und ökologische Bedingungen ließen sich in Übereinstimmung bringen.
Man konnte sich den Partner aussuchen und derjenige, der am ehesten auch diese und jene ökologische Hürde übersprungen hat oder auch im sozialen Bereich das und das gemacht hat, der ist dann der Partner gewesen und dann konnte man eben dann privatisieren. Das war eine gute Sache eigentlich.
Das Konzept eines Stadtteils mit ökologischer Bebauung, Energiesparkonzepten und alternativer Mobilität ist weithin aufgegangen. In dem Vorzeigestadtteil mit seinen 5.500 Bewohnern gibt es eine Straßenbahn, viele Fahrräder und Fahrradanhänger und ansonsten viermal weniger Autos als im Bundesdurchschnitt. Autobesitzer sind verpflichtet, in einer der Quartiersgaragen einen Stellplatz für 18.000 Euro zu kaufen. Nur wer sich autofrei meldet, ist davon ausgenommen. Der Straßenraum ist Lebensraum, alle Wohnstraßen sind Spielstraßen. Das Vauban ist vielleicht das kinderreichste Viertel Deutschlands. Der Altersdurchschnitt liegt bei 28 Jahren.
Ich finde auch das, oder ein kinderfreundlicher Stadtteil, also es hängt ein bisschen damit zusammen. Ich selbst auch, wir sind atypisch, meine Frau und ich, wir haben 8 Kinder. Und wir haben eigentlich in den ganzen Jahrzehnten über eine gewisse Kinderunfreundlichkeit unserer Städte auch oder auch unsere Gemeinwesen, das haben wir selbst am eigenen Leide zum Teil erfahren.
Wir bauen seit 20 Jahren nur plus Energiehäuser, nur Häuser, die sich selbst versorgen.
Im Jahr 1994 bezog Solararchitekt Rolf Disch am Rande des Vauban das sogenannte Heliotrop, das erste Plus-Energiehaus der Welt. Ein Haus also, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Die Besonderheit des Heliotrops, das Haus lässt sich je nach Stand der Sonne drehen. Im Winter wendet man ihr die Südseite zu, im Sommer die Nordseite. Inzwischen hat der Star-Architekt in direkter Nachbarschaft eine ganze Solarsiedlung mit über 50 Häusern gebaut. Die Nachfrage nach den Plus-Energiehäusern war enorm, obwohl die Solarsiedlung sehr eng bebaut ist. Aber beeilt sich Rolf Disch hinzuzufügen, sie sei nicht so eng wie ein Altbauviertel aus der Jahrhundertwende. Und solche Viertel seien ja auch sehr beliebt.
Also mit der Solarsiedlung haben wir sehr gute Erfahrungen. Also es ist eigentlich all das eingetreten, was wir auch voraus geplant und berechnet haben. Also die Häuser produzieren Energie. In den Häusern fühlt man sich wohl. Das haben wir natürlich auch schon festgestellt, als die ersten Häuser standen und wir Tag der offenen Tür gemacht haben und Beratungen gemacht haben, die Menschen zu uns reingekommen sind. Es gab Menschen, die reingekommen sind und sagen, Mensch, ist da ein tolles Klima, kann ich da mal 2 Stunden bleiben? Einfach nur so. Um dieses Klima zu genießen.
Insbesondere legte Disch Wert darauf, dass die Mehrkosten eines Plus-Energiehauses durch die Einsparung an Energiekosten sowie die Einnahmen der Photovoltaikanlagen wettgemacht werden.
Die zusätzlichen Investitionen, die natürlich notwendig sind, die rechnen sich dadurch, dass ich mehr Einnahmen oder Einsparungen habe, als ich für die Finanzierung ausgebe. Also wäre ich eigentlich, bin ich blöd, wenn ich das nicht mache, ja, wenn ich ein billigeres Haus baue.
Rolf Disch plädiert dafür, bei der Entwicklung neuer Stadtquartiere nicht stehen zu bleiben. Er möchte Mobilitätskonzepte so weiterentwickeln, dass Carsharing-Angebote in Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr attraktiver sind als ein eigenes Auto. Die Zukunft der Städte gehören nicht dem Individualverkehr.
Also ich habe ja seit 2 Jahren kein Auto mehr. Also ich habe weder ein betriebliches Auto noch ein privates Auto, weil ich auch sage, ich kann nicht immer nur planen und hier in die Zukunft gucken, sondern ich muss das auch selbst erleben. Und ich muss sagen, ich vermisse nichts. Ja. Habe allerdings auch Carsharing-Autos vor der Tür stehen. Ich könnte, wenn ich wollte, ich nutze es kaum, aber ich könnte jederzeit ins Auto steigen. Ich habe eine Karte und die halte ich dran an das Auto und dann geht die Tür auf und könnte losfahren, muss noch nicht einmal was aufschreiben, nicht abrechnen, sondern ich kriege dann die Monatsrechnung zugeschickt. Eigentlich besser geht's nicht, ja.
Die Leute sind super zufrieden und es zieht kaum jemand fort. Also wenn Sie mal einen Möbelwagen dort sehen, dann ist das eine Besonderheit.
André Heuss ist Mitbegründer des Bürgervereins Forum Vauban, Mitbegründer der Wohnungsgenossenschaft Genova sowie Gründer und heutiger Geschäftsführer der Bürgerbau AG, die das Modell der Bürgerbeteiligung professionalisiert hat und als Dienstleistung anbietet. Auf ihn geht maßgeblich das Konzept Vauban zurück.
Unser Konzept ist, das ist ja letztendlich das Konzept auf dem Vauban gewesen, dann die Bürger haben sich ja sehr intensiv eingebracht in die Entwicklung des Stadtteils, also die gesamte Entstehungsgeschichte des Bebauungsplans, da gab es eine intensive Bürgerbeteiligung, die war von der Stadt initiiert und da haben sich Bürger eingebracht. War also ein transparentes und sehr breit angelegtes Verfahren und danach sind die Bürger nicht nur hingegangen und haben gesagt, jetzt haben wir einen schönen Bebauungsplan, sondern sind dann hingegangen eben, jetzt wollen wir auch die Grundstücke kaufen und hier die Gebäude errichten nach unseren Vorstellungen und das nicht irgendwelchen Dritten überlassen.
Interessierte Bürger taten sich bereits in der Planungsphase zu Baugruppen zusammen. Sie konnten nicht nur ihre eigenen Vorstellungen umsetzen, sondern auch billiger bauen. Nach den Erfahrungen im Vauban kommt das Bauen in einer Baugruppe rund 20% günstiger. Wer sind die Aktivisten der Baugruppe? Viele von ihnen haben früher gegen das geplante Atomkraftwerk in Wiel am Kaiserstuhl demonstriert. In Zahlen ausgedrückt, bei den Kommunalwahlen 2009 haben im Vauban die Grünen, Linken und alternativen Listen zusammengenommen über 75% der Stimmen erhalten. Die Platzbesetzer von damals sind heute Hausbesitzer, die in Ökohäuser investieren. Aus Idealisten sind Unternehmer geworden, sagt dazu der Vauban-Bewohner André Heuss.
Vauban war, damit haben wir angefangen, ganz klar ein Konzept für untere und mittlere Einkommensschichten, die sich in den unterschiedlichen Formen Eigentum bilden können. Ein politisches Konzept, wo Ihnen 95% aller Stadträte in Deutschland sagen würden, gut, sinnvoll. Ja? Und das Konzept ist zu 100% hier erfolgreich umgesetzt worden.
Wir selber haben zum Beispiel, um uns das mit den anderen zusammen leisten zu können, sehr, sehr viele Nächte und Wochenenden hier einfach geackert und gearbeitet, verputzt und Kabel gezogen und alles, was man will.
Die Baugruppe Triangel gehört zu einer der ersten im Vauban, erzählt Ulrike Schubert. Die ehemalige Buchhändlerin sitzt seit 9 Jahren im Freiburger Gemeinderat, und zwar für die linke Liste Solidarische Stadt, einem Bündnis von Mieter- und sonstigen Bürgerinitiativen.
Dadurch war es einigermaßen bezahlbar, aber trotzdem ist es natürlich so, viele konnten das nicht bezahlen und sind dann entsprechend auch nicht hierher gekommen, was ich wirklich sehr bedauere.
Heute machen sich die Kosten des Erfolgs bemerkbar. Je attraktiver die Green City Freiburg wird und ganz besonders das Vauban, umso stärker steigen die Grundstückspreise und Mieten. Von vornherein gab es in dem Vorzeigestadtteil wenige Sozialwohnungen und nach 10 Jahren läuft bei Ihnen die Sozialbindung aus. Ulrike Schubert?
Ich frage mich ganz ehrlich, ich selber bin mein Leben lang Buchhändlerin im Einzelhandel gewesen. Ich frage mich, wer solche Mieten überhaupt bezahlen kann. Das Ganze führt dazu, es fallen jetzt auch viele Wohnungen aus der Bindung raus die nächsten Jahre, führt dazu, dass die ersten Leute wegziehen müssen. Ganz klar, es ist nicht mehr bezahlbar für viele. Und das ist dramatisch.
Wer sich anderswo eine teure Altbauwohnung nicht leisten konnte, hatte im Vauban die Möglichkeit, sich einer Genossenschaft oder einer Baugruppe anzuschließen. Das sind Bedingungen, um die Bewohner von vielen beneidet werden.
Die eine Seite ist, dass ich das genießen kann, hier zu wohnen, die Ruhe zu haben, dass keine Autos vorbeidonnern, kein Gestank, dass Kinder hier spielen können, dass die Straßen nicht mehr den Autos, sondern den Kindern wieder gehören.
Mit knapp 74 Jahren gehört Hartmut Wagner zu den wenigen Oldies im Vauban.
Und die andere Seite sagt, ist das nicht alles eine Utopie? Wenn ich lese, was einer der Mitautoren des Buchs Die Grenzen des Wachstums, Dennis Meadows, vor kurzem geäußert hat, der sagt, eigentlich ist alles schon zu spät. Und alles, was wir machen, sind kleine kosmetische Korrekturen. Vielleicht ist auch das Vauban nur eine kosmetische Korrektur.
Der ehemalige Pädagoge und Erwachsenenbildner lässt sich auf der Sonnenterrasse seines Passivhauses nieder. Die gelbe Markise hat er weit heruntergelassen. In der Tat, hier lässt sich's leben. Weit und breit ist kein Autogeräusch zu hören. Wagner freut sich, dass die Bewohner das Konzept des autoreduzierten Stadtteils angenommen haben. Doch die 3 A's, Arme, Alte, Ausländer, seien nach wie vor nur selten im Stadtteil anzutreffen.
Es gibt also eine Reihe von Institutionen. Es gibt wenig Menschen, die, ich glaube, ich habe es mal gelesen, etwa 11%, die Migranten, Ausländer sind. Meine Frau betreut hier ein türkisches Mädchen, das in der Grundschule ist, gibt ihr Nachhilfe. Wir sind aktiv im Flüchtlingsbereich. Ein Roma-Kind kommt uns öfter besuchen und mit der haben wir engen Kontakt.
Doch insgesamt wurde das Ziel nicht erreicht, einen sozial durchmischten Stadtteil zu schaffen. Das Vauban ist auch Opfer seines eigenen Erfolges geworden.
Manchmal finde ich es gut, manchmal finde ich es auch beschämend, wenn das so als Vorzeigequartier in der ganzen Welt dargestellt wird. Es ist kein Vorzeigemodell im sozialen Bereich.
Das Freiburger Vorzeigeviertel Vauban, ein Bericht von Konrad Ley.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Greifswald auf 106,8. Die Nachrichten.
Um 13 Uhr. Die derzeitige Flut wird nach Einschätzung von Experten teurer als die Katastrophe vor 11 Jahren. Die Ratingagentur Fitch schätzt die Schäden durch die Überschwemmung von Donau, Saale und Elbe auf rund 12 Milliarden Euro. Das wären rund 0,5 Milliarde Euro mehr als 2002. Damals hatten Bund und Länder die Flutopfer mit einem Hilfsfonds in Höhe von 6,5 Milliarden Euro unterstützt. Die Hochwasserlage bleibt schwierig, auch am Elbdeich im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Andreas Barnickel.
Obwohl das Hochwasser seit gestern sinkt, ist es für Entwarnung noch zu früh. Der durch das stehende Wasser aufgeweichte Deich muss entlastet werden. Deshalb werden die Sandsäcke in Handarbeit von der Deichkrone zum Deichfuß umgepackt. Damit soll der Deich zum einen entlastet werden, außerdem müssen Sickerstellen am Deichfuß gestopft werden. Rund 2500 Soldaten sind derzeit allein in Niedersachsen eingesetzt. Die Bevölkerung unterstützt den Einsatz der Soldaten. Vielerorts werden sie mit Getränken und Essen versorgt. Seit gestern ist das Hochwasser in den Kreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg leicht zurückgegangen. In Hitzacker sank der Pegelstand unter 8 Meter. Dennoch gibt es auch in Neudachau weiter elbabwärts weiterhin Probleme. Dort musste eine zweite Deichlinie gebaut werden.
Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 13 und 7 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Laut einer Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft wurde Atomstrom seit 1970 mit mindestens 187 Milliarden Euro gefördert, erneuerbare Energien lediglich mit 54 Milliarden Euro. Die Folgekosten wie Atommüll, Klimaschäden und so weiter sind in dieser Rechnung noch außen vor. Und auch die Stilllegung sowie der Abbau. Nicht die Energiewende, sondern die bisherige Atomstrompolitik ist der Kostenfaktor. Axel Schröder machte sich aus diesem Grund auf und besuchte das AKW Brunsbüttel.
Die Männer tragen Badeschlappen, weiße Kittel, die bis kurz über die Knie reichen, nackte Beine. In den Brusttaschen die obligatorischen Dosimeter, Messgeräte für radioaktive Strahlung. Die Männer machen Pause von der Arbeit im Kontrollbereich des AKWs in Brunsbüttel. Den möglicherweise kontaminierten Arbeitsoverall müssen sie ausziehen, sich in die Personenschleusen stellen, Hände auf die Sensoren, die jedes strahlende Staubkorn aufspüren würden.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitte umdrehen. Füße positionieren.
Das Atomkraftwerk Brunsbüttel steht seit dem Sommer 2011 still. Seit dem Beschluss der Bundesregierung, 8 deutsche AKWs abzuschalten. Strom produziert wurde hier zuletzt im Jahr 2007, bis ein Kurzschluss zu einer Reaktorschnellabschaltung führte. Auch in den Jahren davor gab es schwere Zwischenfälle im Kraftwerk, Wasserstoffexplosionen im laufenden Betrieb. Eine gründliche Untersuchung der Kieler Behörde für Reaktorsicherheit ergab, das Kernkraftwerk weist in 231 Punkten Mängel auf. Obwohl nun schon seit Jahren keine Kettenreaktion mehr stattfindet und im Inneren des Reaktors gewaltige Kräfte freisetzt, müssen die Kontrollen aufrechterhalten werden. Das Innere der Anlage strahlt noch immer. Ausgestattet mit Handschuhen, Kittel und Überschuhen führt Kraftwerksleiter Knut Frisch zu den hochradioaktiven Brennelementen zum geöffneten Reaktordruckbehälter.
Wir sind jetzt hier auf 42 Meter und vor uns haben wir einmal unser Bassin, wo wir unseren Reaktor haben, unseren Dampfabscheider, Dampftrockner und unser Brennelementwechselbühne. Alles, was Sie hier rundherum sehen, ist absolut sauber, sauberer als es draußen ist.
Alles ist sauber, die Strahlung kein Problem und der Rückbau der Anlage erst recht nicht. Über die technischen Schwierigkeiten, über die Gefahren beim Abbau ihrer Kernkraftwerke schweigen die Ingenieure. Dabei gibt es viele Hindernisse auf dem Weg zur grünen Wiese, zu der sich die Kraftwerksgelände einmal wandeln sollen. Die im letzten Jahr stillgelegten 8 Kernkraftwerke sollen, mit einer Ausnahme, direkt zurückgebaut werden. Das Prozedere dabei ist immer das gleiche. Zuerst müssen die Brennelemente aus den Reaktordruckbehältern und Lagerbecken in Castor-Behälter verladen werden. Unter Wasser, um die tödliche Strahlung abzuschirmen. Erst dann, wenn die Anlage Brennelemente frei ist, kann der Abbau beginnen.
Wenn wir mit dem Rückbau beginnen, ist natürlich klar, dass wir als erstes brauchen wir die Turbine und den Generator nicht. Insofern würden wir erst das Maschinenhaus ausräumen, die Großkomponenten ausbauen und würden dann hier anfangen, im Reaktorgebäude die nötigen Dinge aus dem Reaktor auszubauen, die Eingeweide sozusagen, und würden dann später mit dem Zerlegen des Reaktors beginnen. Wenn das alles fertig ist, dann wird das Gebäude wasserfrei gemacht und dann kommen wir in die Situation, dass alles genau detailliert freigemessen wird Quadratmeter für Quadratmeter katalogisiert wird. Und dann werden wir das Kraftwerk irgendwann freigeben für einen normalen Abriss. Wir rechnen insgesamt mit 300.000 Tonnen Abfällen, wobei etwa 10% aktive Abfälle sind und 90% sind ganz normaler Abfall, wie man ihn ja eben bei jedem Rückbau kennt.
Blaugrau schimmert das Wasser unter der spiegelglatten Oberfläche, 36 Meter tief, beleuchtet von grellen Unterwasserscheinwerfern im Reaktordruckbehälter. Früher erhitzten 500 Brennelemente das Wasser darin auf über 250 Grad. Dann schoss es über Rohrleitungen aus Spezialstahl rüber ins Turbinenhaus. Eine Hightech-Dampfmaschine, Hochrisikotechnologie. Für deren Abbau sieht das geltende Atomrecht zwei Möglichkeiten vor. Beim direkten Rückbau beginnen, sobald eine Genehmigung vorliegt, die Abbauarbeiten. 15 bis 20 Jahre dauert ein solcher Prozess. Die zweite Variante, der sogenannte sichere Einschluss, ist umstritten. Die Anlagen werden über 20, 30 Jahre eingemottet. Die Radioaktivität soll abklingen, um den späteren Abbau zu erleichtern. Falls ein Betreiber in dieser Zeit pleite geht, wäre die Finanzierung des Abbaus in Gefahr. In Brunsbüttel wird direkt zurückgebaut. Nach einem exakt festgelegten Plan, der vorher von der Behörde für Reaktorsicherheit in Kiel abgesegnet werden muss. Dr. Oliver Karschnick beschreibt die Komplexität der Rückbauarbeiten.
Jeder Schritt muss vorher definiert sein, muss vorher in die Gesamtheit des Rückbauprojektes eingepasst sein, muss im Rahmen von Genehmigungsverfahren genehmigt worden sein durch uns und muss von uns aufsichtlich begleitet werden, in welcher Tiefe auch immer, das muss man dann abstimmen. Aber es ist nicht so, dass der Betreiber alleine gelassen werden wird und werden kann, sondern es sind uns im Rahmen dieser Genehmigungsverfahren sehr ausführliche und sehr präzise Angaben zu machen, wie das vonstatten geht.
In Deutschland wurden bereits 14 Anlagen zurückgebaut. Trotz dieser Erfahrungen ist klar, bestimmte Arbeitsschritte sind ohne Roboter, ohne ferngesteuerte Schneidbrenner, ohne Stahl- und Betonsägen nicht zu bewältigen. Die Strahlengefahr für Menschen ist auch nach dem Abschalten der Reaktoren in vielen Bereichen immens. Heinz Mietal von Greenpeace.
Selbst wenn der ganze Kernbrennstoff, der die höchste Radioaktivität dort darstellt, raus ist, haben wir Bereiche, die sehr, sehr stark strahlen. Also Einbauten vom Reaktordruckbehälter sind so aktiviert worden. Also die Neutronen haben das Metall radioaktiv gemacht, durch und durch. Und hier treten zum Teil Strahlungen auf von 10 bis 20 Gray oder Sieverts pro Stunde. Das heißt, hier hat man innerhalb von ein paar Minuten tödliche Dosis, die zulässige Jahresdosis sogar für Kernkraftwerksarbeiter wird in wenigen Sekunden erreicht.
Wenn dabei die Bestimmungen von Atomgesetz und Strahlenschutzverordnung eingehalten werden und die Erlaubnis zum Rückbau erteilt wurde, sieht der Kieler Reaktoraufseher Karschnick aber keine Probleme für die Arbeitssicherheit des Personals, auch nicht beim Zerlegen des Reaktordruckbehälters.
Da, wo sie sehr hohe Dosisleistungen haben, da geht natürlich kein Mensch hin. Das wird keiner machen. Sie werden dann unter den gegebenen Randbedingungen Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass sie es fernhantiert machen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und es obliegt dem Betreiber, sich zu entscheiden, welche er bei uns zum Antrag bringt. Und dann wird es entschieden. Aber es ist kein Hexenwerk.
In 3 Jahren soll der Brunsbütteler Reaktor brennstofffrei sein. Das erklärt Peter Wasmuth, der Generalbevollmächtigte von Vattenfall für Hamburg und Norddeutschland. Dann könnte auch die Genehmigung aus Kiel vorliegen, dann könnte es losgehen.
Man geht wiederum nach heutigem Kenntnisstand davon aus, dass es 15 bis 20 Jahre circa dauern wird, dann physisch zurückzubauen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir ab 2015 mit dem Prozess beginnen könnten, dann sicherheitshalber mal 20 Jahre gerechnet, dann sind wir 2035. Dann hätten wir im Zweifel hier an dem Standort des Kraftwerkes wieder grüne Wiese. Das Standort Zwischenlager, das sich ja auch hier auf dem Gelände befindet, wird aber natürlich weiter hier nach heutigem Kenntnisstand dann noch vorhanden sein.
Denn, so Wasmuth, noch immer gibt es in Deutschland kein Endlager für hochradioaktiven Müll. Bezahlt wird der Rückbau der Kernkraftwerke aus den sogenannten Rückstellungen. Die müssen alle 4 AKW-Betreiber für den Abbau ihrer Anlagen und die Endlagerung für Atommüll zurücklegen. Insgesamt verfügen RWE, NBW, E.ON und Vattenfall über 31 Milliarden Euro an Rückstellungen. Steuern müssen die Konzerne für die Zinserträge aus dieser Summe nicht zahlen. Welche Summen Vattenfall für den Rückbau seiner AKWs zurückgelegt hat, rechnet Wolfgang Klosters vor. Er leitet die Kieler Behörde für Reaktorsicherheit.
Insgesamt hat der Vattenfall-Konzern für das Kernkraftwerk Krümmel Rückstellungen in Höhe von ca. 1,9 Milliarden Euro gebildet und für das Kernkraftwerk Brunsbüttel in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Allerdings haben wir es dabei mit dem Problem zu tun, dass Rückstellungen keiner Zweckbindung unterliegen. Das heißt, ein Unternehmen kann letztlich mit diesen Rückstellungen agieren. Wir haben dieses gesehen, wir haben dieses erlebt, dass damit Unternehmensbeteiligungen gekauft werden, dass möglicherweise hier in bestimmte Bereiche investiert wird, die risikobehaftet sind. Und hier sehe ich einen problematischen Punkt bei der Bildung von Rückstellungen für den atomaren Bereich.
Ändern möchte dies Wolfram König, der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz. Er verweist auf die Gefahr von Firmenpleiten wie die des einst finanzstarken US-amerikanischen Energiekonzerns Enron im Jahr 2001.
Eins ist klar, diese Rückstellungen sind letztendlich nicht konkurssicher. Das heißt, wenn diese Unternehmen, die diese bilden, in Konkurs gehen, könnten auch diese Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, auch hier würde dann die öffentliche Hand in die Verantwortung treten müssen.
Deshalb plädiert der oberste Strahlenschützer der Republik für eine Fondslösung. Die hätte sich, so König, auch andernorts bewährt.
Ich kann das nur von der Schweiz, Schweden und Finnland. Dort sind entsprechende Fonds gebildet worden. Das heißt, hier haben die Unternehmen in einen Fonds einzuzahlen, aus dem dann die Entsorgungskosten wieder finanziert werden. Das ist natürlich auch vorstellbar für Deutschland.
In 4-5 Jahren, wenn alle Rückbauanträge geprüft und genehmigt sind, wird der Abbau von mindestens 7 Atommeilern in Deutschland beginnen. Daran verdient auch die Essener Firma GNS, die Gesellschaft für Nuklearservice. Die GNS betreibt ein Atommüllzwischenlager im westfälischen Ahaus und eins in Gorleben. Sie produziert Castor-Behälter, die Verpackung für die hochradioaktiven Brennelemente, und ist spezialisiert auf die Dekontamination großer und kleiner Gebäudeteile. Rohrleitungen, Kabelstränge, ganze Betondecken werden dort bearbeitet. Zusätzlich arbeitet die GNS über eine Tochterfirma an der Erkundung des unterirdischen Salzstocks in Gorleben. Die GNS selbst gehört zu 100% den deutschen Atomkonzernen E.ON, Vattenfall, RWE und NBW. In ihren Werkshallen in Duisburg rauscht eine leistungsstarke Lüftung. Auch hier müssen Arbeiter und Besucher Dosimeter, Messgeräte für radioaktive Strahlung, bei sich tragen. Mitten in der Halle sind 3 haushohe, feste Zelte aufgebaut. In diesen Caissons, luftdichten Boxen, wird das Material bearbeitet. Daneben lagern tonnenschwere, hellgraue Betonriegel, leicht bis mittelstark kontaminiert während des jahrzehntelangen AKW-Betriebs. Hochradioaktiven, wärmeentwickelnden Müll kann auch die Spezialfirma nicht unschädlich machen. KKS steht auf den Betonteilen, Kernkraftwerk Stade, stillgelegt im November 2003.
Das ist ein Betonelement, ja, was aus einem Kernkraftwerk kommt. Das wird angeliefert über die Bahn, über Spezialfahrzeuge in die Halle eingebracht, entsprechend in die Caissons eingebracht, damit wir sämtliche Genehmigungsauflagen dabei erfüllen und dann vorzerlegt durch Seilsägetechnik.
Martin Schmidt geleitet alle Dekontaminationsschritte, achtet darauf, dass die Strahlenschutzverordnung eingehalten wird, dass alle ein- und ausgehenden Kraftwerksteile und das, was von ihnen übrig bleibt, im Computer registriert werden. Oft genügt es, so Schmidtke, wenn die Oberflächen der Bauteile mit einem Hochdrucksandstrahl abgetragen werden. Nach dieser Behandlung werden die Teile mit Messsonden auf Strahlung untersucht. Entweder muss dann weiter abgeschliffen werden oder der Betonriegel wird freigemessen. Dann liegt die verbliebene Strahlung unter den Grenzwerten der Strahlenschutzverordnung. Dann landet das Teil auf konventionellen Deponien oder dient als Rohmaterial im Straßenbau. Die abgetragenen kontaminierten Stoffe bleiben bei der GNS, werden verpackt in gelbe 200 Liter Atommüllfässer. Es gilt die Faustregel: Nur ein Bruchteil des angelieferten Materials muss in ein atomares Endlager verfrachtet werden. Mehr als 90% werden freigemessen.
Praktisches Beispiel, wir haben 32 Tonnen Rohkabel und der verbliebene radioaktive Abfall lag bei 165 Kilogramm, das Größenordnung 0,5%. Und nur diese 0,5% gehen dann nachher den Weg in die Halle 1, wo wir uns dann nochmal die eigentliche Konditionierung von Abfällen mit dem Ziel der Zwischen- und Endlagerung anschauen.
Schmidtke geht voran, vorbei an den 200-Liter-Fässern. Alle sind mit einem Schild versehen. Vermerkt ist, woher der Abfall stammt, wie stark er strahlt, wer das Gebinde wann befüllt hat. In Halle 1 stehen große graue Stahlkisten, Kantenlänge ungefähr 2x4 Meter.
Bei diesem Behältertyp passen jetzt maximal 26 dieser 200-Liter-Fässer in diesen Stahlblechcontainer.
Astrid Petersen leitet die Kerntechnische Gesellschaft.
Ins Endlager gehen rund 300.000 Kubikmeter Abfallgebindevolumen rein. Damit haben sie dann alle schwachmittelradioaktiven Abfälle nicht nur aus dem konventionellen Betrieb der Kernkraftwerke, sondern auch aus Forschung, aus Medizin, alles, was dazu gehört. Und da muss man klar sagen, das sind rund 5% der Aktivität, die überhaupt angefallen ist, und 95% des Abfallvolumens.
Und 2019 könne die Einlagerung in das alte Eisenerzbergwerk Schacht Konrad beginnen, erklärt Petersen selbstbewusst. Die Nachfrage beim Betreiber des Endlagers beim Bundesamt für Strahlenschutz ergibt, ab 2019 wird Schacht Konrad sicher nicht den ersten Strahlenmüll aufnehmen. Erst einmal werden dann alle Abläufe im sogenannten Probebetrieb geübt. Immerhin, für den schwach- und mittelradioaktiven Müll steht dann ein erstes, nach bundesdeutschem Atomrecht errichtetes Endlager zur Verfügung. Was bleibt, ist der hochradioaktive, wärmeentwickelnde Müll. Peter Wasmuth von Vattenfall.
Die zentrale Frage im Thema Ausstieg aus der Kernenergie, die Frage nach der Endlagerung ist, das Thema des technischen Rückbaus an sich ist beherrschbar und da gibt es ja auch schon Erfahrungswerte. Also das Kraftwerk wird zurückgebaut, aber das Standort Zwischenlager, in dem dann die Brennelemente in den Kastoren stehen, das wird erhalten bleiben nach heutigem Kenntnisstand auch noch auf eine ganze Reihe von Jahren, weil es kein Endlager gibt.
Die Kastorbehälter werden noch mindestens 2 Jahrzehnte in oberirdischen Hallen stehen. Riesige Stahlkolosse, 140 Tonnen schwer, 60, 70 bis zu 80 Grad heiß. Abgeschirmt im Kontrollbereich.
4, 3, 2, 1. Vielen Dank. Keine Kontamination. Bitte durchgehen.